Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus Epheser 6. Der Taufvers ist Epheser 6, Vers 10. Zur Predigt liegt zugrunde Epheser 6, Vers 10 bis 12, aber wir lesen die ganzen Verse 10 bis 20. Also Epheser 6 ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Und noch einmal der Taufvers. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wurdet ihr schon mal von einem Nichtchristen gefragt, warum es im Alten Testament eigentlich so viele Kriege gibt? Ja, gerade im Alten Testament, da lesen wir sehr viel von Kriegen und Kämpfen. Beim Auszug von Ägypten, bei der Einnahme des verheißenen Landes oder auch später gegen Philister und Babylonier. In den Psalmen lesen wir häufig, dass David betet und Gott darum bittet, ihn von seinen Feinden zu verschonen. Ja, Kriege sind im Alten Testament keine Seltenheit. Und die Beschreibung dieser Kriege, die sind nicht immer harmlos. Ganz im Gegenteil, die beschriebenen Kämpfe waren brutal. Sie waren heftig. Denken wir an die Aufzählung von gefallenen Soldaten, an die Beschreibungen der Städte in Israel, die belagert wurden. Aber der heftigste und brutalste Kampf, den wir in der Bibel beschrieben bekommen, über den lesen wir nicht im Alten Testament. Der ist nicht gegen irgendeine Nation. All die Kriege, all die Kämpfe im Alten Testament sind Stellvertreterkriege des einen großen Kampfes. Sie sind ein Abbild von diesem großen Kampf. Sie sind weniger heftig, weniger wichtig, weniger brutal. Ja, der brutalste und heftigste Kampf, den die Bibel uns beschreibt, das ist ein Kampf, in dem wir mitkämpfen. Es ist ein Kampf, der in deinem Leben stattfindet. Es ist ein Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut geführt wird. Unser Gegenüber ist keine andere Nation. Es sind nicht immer andere Menschen. Unsere Waffen sind keine Schwerter, keine Speere, keine Lanzen. Aber trotzdem bist du Teil dieses Krieges. Du kämpfst an vorderster Front, wie es Epheser 6 hier sagt, gegen den Teufel, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Ja, Epheser 6 sagt hier klar und deutlich, dass unser Leben, ja, dass dein Leben ein Kampf ist. Jeder von uns ist Teil dieses Kampfes. Viel zu oft vergessen wir genau das. Und deswegen lautet das Predigtthema heute Morgen: Dein Leben als Christ ist ein Kampf. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Zum Ersten, dein Feind ist der Teufel. Zum Zweiten, deine Stärke ist Gott. Und zum Dritten, dein Ziel ist das Ausharren. Dein Leben als Christ ist ein Kampf. Dein Feind ist der Teufel. Deine Stärke ist Gott. Und dein Ziel ist das Ausharren. Bevor wir uns diese Dinge anschauen können, müssen wir aber erst einmal verstehen, dass dein Leben ein Kampf ist. Ja, wir vergessen das viel zu oft. Gerade dann, wenn die äußeren Umstände in unserem Leben eigentlich ziemlich friedlich sind. Ja, in Deutschland leben wir fernab von physischem Krieg. Und auch unser Alltag ist meistens ziemlich friedlich. Ja, in den letzten Jahren wurde Christsein in Deutschland in manchen Bereichen etwas schwieriger. Vor allem unsere ethischen Meinungen gelten als veraltet oder politisch nicht ganz korrekt. Aber so wirklich physische Verfolgung erfahren wir nicht. Aber dein Leben ist auch ein Kampf, wenn dein Leben auf den ersten Blick ruhig aussieht, wenn dein Leben entspannt wirkt, wenn dein Glaubensleben gut läuft. Dein Leben ist auch dann ein Kampf, wenn du kein Problem hast, am Morgen stille Zeit zu machen, wenn du gern zum Gottesdienst kommst, wenn du dich auf den Freitag freust, an dem Bibelstunde stattfindet. Gerade dann, wenn alles scheinbar friedlich ist, brauchen wir Augen für diesen Kampf. Ein Kampf, der nicht mit irdischen Waffen geführt wird. Wir brauchen Augen für einen Kampf, der nicht von Fleisch und Blut ist. Wir brauchen Augen für einen Kampf, den man mit bloßen Augen nicht sehen kann. Wenn wir diesen Kampf sehen wollen, dann brauchen wir auch Augen für den Feind. Denn dein Feind ist der Teufel. Du kennst bestimmt die berühmte Varusschlacht. 9 nach Christus zog der Feldherr Publius Varus in die Nähe von Osnabrück, um gegen die Germanen zu kämpfen. Und er nimmt 3 Legionen mit sich, zieht dort in die Schlacht, ist haushoch überlegen und sich seiner Sache ziemlich sicher. Und er zieht dann dort in den Teutoburger Wald und wird überrascht. Er sieht seinen Feind nicht. Er bemerkt nicht, wie sich die Germanen um ihn aufstellen, ihn umzingeln und an seinem schwächsten Punkt angreifen. Ja, Varus hat nicht verloren, weil er weniger Männer bei sich hatte. Er hat nicht verloren, weil er schlechter ausgerüstet war oder weil die Männer schlechter trainiert waren. Er hat verloren, weil er den Feind aus den Augen verloren hat, weil er überrascht wurde. Und geht es uns nicht ganz oft genauso? Verlieren wir nicht ganz oft den Kampf aus den Augen? Verlieren wir nicht ganz oft den Feind aus den Augen? Ich glaube, dass nicht so herausfordernd ist wie das Sehen des Kampfes. Das Sehen des Feindes, von dem der Epheserbrief hier spricht. Auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der man nur das glaubt, was man sieht. Oder man könnte auch sagen, heutzutage glaubt man nicht mehr, man weiß. Man verlässt sich auf die wissenschaftlichen, nachprüfbaren Ergebnisse. Man glaubt nicht mehr an unsichtbare Mächte. Man glaubt nicht mehr an unsichtbare Kräfte. Und die Logik dahinter leuchtet ein, wenn man glaubt, dass nur diese materielle Welt existiert. Das Problem ist aber, dass diese materielle Welt nicht alles ist, das existiert. Und wir Christen, wir wissen das eigentlich. Wir bekennen das Woche für Woche im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott den Vater. Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wir bekennen, dass diese Welt nicht alles ist, aber leben wir auch so? Leben wir mit dem Bewusstsein, dass neben dieser materiellen Welt noch mehr existiert? Und haben wir den Widersacher vor Augen? Wissen wir um seine Existenz und leben wir im Bewusstsein um ihn? Ich glaube, viel zu oft vergessen wir genau das. Wir verschließen die Augen für die Realität. Wir blicken nur auf diese Welt, auf die Dinge, die wir sehen können, auf die Dinge, die wir anfassen können. Und das führt zu einem großen Problem. Wir sehen den Kampf nicht, in dem wir eigentlich kämpfen sollen. Ja, vielleicht kennst du das. Du bist im Sommer mit Freunden draußen und spielst einen Ballsport, vielleicht Volleyball. Und die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du bist etwas abgelenkt, weil du an einen Termin denkst, den du am nächsten Tag hast. Und jemand ruft deinen Namen. Du drehst dich um und plötzlich trifft dich der Ball mitten ins Gesicht. Ja, du wusstest eigentlich, dass der Ball kommen wird, weil der Mitspieler hat ja deinen Namen gerufen. Du hast ihn trotzdem nicht gesehen, weil du abgelenkt warst, weil du von der Sonne geblendet warst. Genau so geht es uns oft in unserem geistlichen Kampf mit dem Feind. Wir sind blind für ihn, werden von ihm überrascht. Wir wissen eigentlich, dass er da ist, werden aber von der Welt geblendet. Dabei ist dieser Kampf und dieser Feind nicht nur real, sondern dieser Feind ist auch gefährlich. Ja, wir verschließen unsere Augen nicht vor irgendjemand, sondern vor dem Feind, der uns zerstören möchte. Er will dich weg von Gott ziehen. Er will dich zur Sünde verleiten. Er will dich nicht nur ärgern oder nerven, er will dich zerstören. Wir sehen diese Ziele, die der Teufel hat, wenn wir in die Bibel blicken. Ja, wir sehen immer wieder, dass der Teufel Menschen angreift, sie von Gott wegziehen will und gegen ihn aufhetzt. Das fängt an im Garten Eden. Adam und Eva werden verführt, zur Sünde gewonnen vom Teufel und gegen Gott gestellt. Es geht aber direkt danach weiter. Gott sagt zum Teufel, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir Stellen, an denen wir diesen Kampf und diese Feindschaft beobachten können. Zum Beispiel bei Hiob. Der Teufel versucht, Hiob dazu zu verleiten und von Gott wegzuziehen. Im Neuen Testament sehen wir es dann bei der Versuchung von Jesus. Jesus wird ganz direkt vom Teufel versucht. Das haben wir eben gelesen. Was ist das Ziel? Er will, dass Jesus ihn anbetet und ihm dient. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll dir alles gehören, sagt er in Lukas 4. Die Gefährlichkeit des Teufels wird wohl in diesem einen Bild deutlich, das die Bibel uns von ihm malt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel, er ist gefährlich. Er ist mächtig. Er sucht sich wie ein Löwe das schwächste Glied aus und verschlingt es dann. Ja, diese bildliche Sprache klingt vielleicht abstrakt, aber sie ist so viel näher an der Realität, als wir es so oft vermuten. Der Apostel spricht hier von Herrschaften, von Gewalten, von Weltbeherrschern der Finsternis, von geistlichen Mächten. Siehst du, der Teufel ist real. Der Teufel ist mächtig. Der Teufel ist gefährlich. Sein Ziel ist es, dass er uns verschlingt, dass er uns für sich gewinnt, dass er uns von Gott wegzieht. Er will dich zerstören, völlig und ganz. Die Angriffe des Teufels sind massiv. Und um diese Angriffe abwehren zu können, so wie es Epheser 6 uns hier sagt, müssen wir den Feind kennen. Wir müssen lernen, wie er denkt, wie er gegen uns arbeitet, welche Methoden er anwendet. Die Bibel sagt uns da einige Dinge, die wir wissen sollten. Zum einen müssen wir eben verstehen, dass der Teufel keine Macht von dieser Welt ist, sondern dass er übernatürlich ist. Wir sind vielleicht etwas abgeschreckt, wenn wir von übernatürlichen Dingen hören. Wir haben keine konkrete Vorstellung. Es ist alles etwas abstrakt, eine abstrakte Macht. Und wir haben dadurch Schwierigkeiten, das ernst zu nehmen. Aber wir brauchen eine ungenierte Übernatürlichkeit. Ja, wir müssen anerkennen, dass es diese Übernatürlichkeit gibt, dass die Bibel uns von ihr erzählt und uns vor ihr warnt. Und wir brauchen dieses Bewusstsein auch dann, wenn wir keine konkrete Vorstellung davon haben. Wir müssen uns die Existenz ins Bewusstsein rufen und damit rechnen, dass wir diese Auswirkungen spüren. Was uns vielleicht in Bezug auf die Mächte der Finsternis etwas schwerfällt, das fällt uns einfacher, wenn wir über Gottes übernatürliches Wirken nachdenken. Ja, wir rechnen mit seinem Wirken durch sein Wort und durch die Sakramente. Wir glauben, dass diese Dinge Gnadenmittel sind, die Gott dazu benutzt, um den Heiligen Geist zu uns zu bringen. Wir glauben, dass Taufe und Abendmahl nicht nur Zeichen oder Symbole sind, sondern dass Gott sie benutzt, um den Glauben in uns zu wirken und den Glauben in uns zu stärken. Ja, ebenso wie Gott durch Gnadenmittel in dieser Welt aktiv ist, genauso wirkt der Teufel auch. Auch er ist in der Welt aktiv. Er wirkt nicht mehr, als Gott das zulässt, weil er nicht stärker ist als Gott, aber er wirkt. Und wie tut er das? In allererster Linie versucht er uns zu verführen. Das beginnt bereits im Garten Eden. Die Schlange verführt Adam und Eva auf listige Weise. Der Teufel ist schlau und listig. Er denkt sich immer wieder neue kreative Wege aus, um uns zu versuchen. Wir sehen das an Jesu Leben wieder ziemlich deutlich. Jesus hat Hunger. Der Teufel bietet ihm Essen an, wenn Jesus ihn anbetet. Er führt Jesus auf das Dach des Tempels und fordert ihn auf, Gott zu testen, gegen Gott zu sündigen. Ja, immer wieder möchte er, dass Jesus in die Sünde fällt. Er gibt alles, um genau das zu erreichen. Und genau so, wie er mit Jesus gehandelt hat, so handelt er auch mit uns. Auch bei uns wendet er listige Kunstgriffe an, wie Epheser 6 hier sagt. Er ist aktiv, versucht uns immer wieder mit Taktiken zu verführen, macht die Sünde schmackhaft, versucht uns vom Kontakt mit Gott abzuhalten. Und er ist listig insofern, dass er uns die Folgen von Sünde oft verschweigt, dass er uns die vermeintlichen Vorteile der Sünde vor Augen malt. Ja, du kennst das bestimmt aus deinem eigenen Leben. Sünde sieht manchmal ziemlich verlockend aus. Sie verspricht dir Freude, Zufriedenheit. Und oft hat man während dem Sündigen auch noch ein ganz gutes Gefühl. Aber nachdem man gesündigt hat, da merkt man den ekligen Nachgeschmack. Man sieht die Folgen der Sünde. Ja, man merkt, was die Sünde alles kaputt gemacht hat. Du siehst den Scherbenhaufen vor dir und dir wird klar, ja, es war die Sünde, die das eigentlich Schöne kaputt gemacht hat. Der Teufel schafft es meistens sehr gut, den Charakter der Sünde schön darzustellen. In Wirklichkeit ist die Sünde aber alles andere als schön. Der Teufel lenkt uns vor den Gefahren und vor den Folgen ab, zeigt uns eine falsche Schönheit und gleichzeitig zeigt er uns die falsche Hässlichkeit der Gerechtigkeit. Ja, entweder er macht die Sünde so unwiderstehlich schön oder er macht die Gerechtigkeit zum hässlichsten, was du jemals gesehen hast. Wäre es nicht total schädlich, wenn du in deinem Beruf immer die Wahrheit sagst? Ich meine, so bekommst du die Gehaltserhöhung ja nie. Und ein paar mehr Euro, das wäre ja sicherlich nicht schlecht. Der Teufel agiert hinterlistig. Er lockt dich in die Falle wie ein General im Krieg. Lenkt von den eigentlichen Gefahren ab und schlägt dann mit voller Härte zu. Er lockt uns mit seinen listigen Lügen, um uns in die Tiefe der Sünde hineinzuziehen. Und wir sind wie die Maus, die dem Käse hinterherrennt und es erst merkt, wenn die Falle zugeschnappt ist. Wenn du all das gehört hast, dann denkst du dir, ja, dieser Kampf ist wirklich gefährlich. Er ist wirklich real. Du denkst dir vielleicht, und ich bin eigentlich viel zu schwach für diesen Kampf. Ja, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Er ist gegen was Mächtigeres. Gegen Fleisch und Blut, da könnte ich ja vielleicht irgendwie noch bestehen. Wenn ich die besseren Waffen hätte. Oder wenn ich besser trainiert wäre. Wenn ich eine bessere Strategie hätte. Oder wenn ich in Überzahl wäre. Aber hier bei diesem Kampf, da schauen wir auf den Feind. Und die Lage ist relativ schnell klar. Wir haben hier nie und nimmer eine Chance. Wir sind viel zu schwach. Der Feind ist uns haushoch überlegen. Und das stimmt, du bist viel zu schwach. Der Teufel ist so viel stärker als du. Und weil du so schwach bist und weil der Teufel so stark ist, brauchst du die Hilfe vom Stärksten. Deine Stärke ist nämlich in Gott. Gottes Stärke im Vergleich zur Stärke des Teufels wird in der Bibel vor allem an zwei Stellen deutlich. Im Leben Jesu und im Tod und der Auferstehung von Jesus. Ja, während seines irdischen Lebens wurde Jesus angefochten. Er wurde versucht, er wurde getestet. Wir haben eben die Erzählung aus Lukas 4 gelesen, aber das ist nicht die einzige Situation gewesen. Denn immer wieder versucht der Teufel, Jesus zu Fall zu bringen. Manchmal durch direkte Versuchungen, manchmal durch Menschen, die er benutzt. Manchmal aber auch einfach durch Situationen, die Jesus durchmachen muss. Es ist kein Zufall, dass wir in den Evangelien so viel von Dämonen lesen. In keinem anderen Buch der Bibel sind Dämonen so präsent. Und das liegt daran, dass der Teufel alles daran gesetzt hat, Jesus von seiner Mission abzubringen. Er wollte Jesus unbedingt in die Sünde ziehen. Der Teufel hat alle seine Kräfte zusammengerufen, auf Jesus gebündelt. Und Jesus hatte deswegen nicht nur einmal, sondern tagtäglich mit Angriffen vom Teufel zu rechnen. Aber Jesus blieb immer standhaft. Er wehrte die Versuchungen des Teufels ab. Ja, anders als der Teufel es sich gewünscht hat, war Jesus stärker als die Versuchung. Er war stärker als der Feind. Denn Jesus ging ans Kreuz. Dieser Weg, ja, das können wir nur im Geringsten erahnen, war das Schwerste, was ein Mensch jemals durchgemacht hat. Jesus saß im Garten Gethsemane, er hat Blut geschwitzt, er hatte Angst, weil er genau wusste, was auf ihn zukommt. Er konnte diesen Weg nur gehen, weil er Gott ist, weil er stärker ist als der Teufel. Ja, Jesus ist nach seinem Tod am Kreuz nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Er hat den Tod, er hat die Macht der Sünde besiegt. Er hat den Teufel damit besiegt und zerstört. Er ging diesen Weg und hat die Verheißung aus Genesis 3, Vers 15 wahrgemacht. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Es wurde ein für alle Mal klar, dass der Teufel keine Chance hat im Kampf gegen Gott. Und aus diesem Grund muss deine Stärke in Gott sein. Ja, Jesus hat die Versuchung abgewiesen, weil er den Teufel am Kreuz besiegt hat. Nur deswegen kann er dir zur Stärke werden. Wenn Jesus nicht als sündloses Opfer ans Kreuz gegangen wäre und wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Kampf entschieden, aber aussichtslos für uns. Jesus selbst ist unser Vorbild im Kampf, den wir auch kämpfen sollen. In all seinen Versuchungen blieb er standhaft, er hat den Teufel stets zurückgewiesen. Ja, ganze dreimal hat er das getan, indem er gesagt hat, es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist ein Schwert in diesem Kampf, in dem wir kämpfen. Es ist ein Schwert, eine Waffe, die uns hilft, dem Teufel entgegenzustehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Ja, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir sie wirklich verinnerlicht haben, dann dient sie uns wie kein zweites Werkzeug in diesem Kampf. Wenn wir die Bibel kennen, dann erkennen wir die Gefahren, dann erkennen wir die Fallen, die uns der Teufel stellt, schon bevor wir hineintreten. Dann kennen wir die Wahrheit, die alle Unwahrheit entlarvt. Durch die Bibel wird auch dir die Kraft Gottes zuteil. Im Kampf gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, in diesem Kampf ist die Bibel unverzichtbar. Und aus diesem Grund ist es auch unsere Aufgabe, unseren Kindern die Bibel zu lehren. Ja, als Kinder des Bundes gehören sie nicht zum Teufel. Sie sind Teil der Armee, die gegen den Teufel kämpft. Ja, so auch Mathilde. Sie gehört zur Armee Gottes. Sie steht gegen den Teufel und kämpft gegen ihn. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder deswegen in Glauben zu erziehen, die Wahrheit der Bibel zu lehren. Ja, speziell ist es die Aufgabe von Friede und Esther, Mathilde auszurüsten für diesen Kampf. Im Wort Gottes finden wir alle Ressourcen, die wir brauchen. Er rüstet uns für diesen Kampf aus. Neben diesem Wort Gottes sind die anderen beiden Ressourcen die anderen beiden Gnadenmittel. Durch die Taufe wird uns die Gnade Gottes zuteil. Unser Glaube wird befestigt. Ja, wenn wir auf unsere Taufe blicken, dann wird uns darin gezeigt, zu welchem Team, zu welcher Armee wir gehören. Die Taufe ruft uns auf, dass wir je länger, desto mehr der Sünde absterben. Dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. So formuliert es der Heidelberger Katechismus. Ja, die Taufe ruft uns auf und erinnert uns an den Kampf gegen die Sünde. Sie fordert uns auf, ihn anzunehmen. Aber auch das Abendmahl vermittelt uns diese Gnade, indem wir Leib und Blut Christi genährt, indem wir durch Leib und Blut Christi genährt werden. Ja, durch sie wird unser Glaube gestärkt. Nicht durch ein mystisches Erlebnis, sondern durch den Geist Gottes, der durch dieses Gnadenmittel zu uns kommt und uns ausrüstet für diesen Kampf. Ohne die Kraft Gottes gelingt dieser Kampf nicht. Ja, dieser Kampf ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Gott und Teufel. Du bist Stellvertreter Gottes. Wenn deine Kraft nicht von Gott kommt, dann war's das. Du kannst ohne diese Kraft nicht bestehen. Du musst dich voll und ganz auf Gott und auf seine Stärke verlassen. Ohne ihn überstehst du den Kampf nicht, du gehst unter. Du erreichst das Ziel nicht, das Gott vor dich gestellt hat. Er hat dir das ausdrückliche Ziel gegeben, den Kampf zu kämpfen und in diesem Kampf auszuharren. Dein Ziel ist das Ausharren. Vielleicht hast du gerade das Gefühl gehabt, dass das alles ziemlich gut klingt. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Jesus ist meine Stärke. Auf die kann ich mich im Kampf verlassen. Aber warum muss ich euch überhaupt noch kämpfen? Ich meine, wenn Jesus schon gewonnen hat, warum ist mein Leben ein ständiges Hadern mit Versuchung und mit Sünde? Auch hier hilft uns wieder ein Beispiel. Der 6.6.1944 ging in die Geschichte ein, weil die Entscheidung über den Zweiten Weltkrieg an diesem Tag gefallen ist. Es ist der D-Day, der Tag der Entscheidung. Aber da war klar, die Nazis sind besiegt. Es besteht keine Chance mehr, dass sie den Kampf noch gewinnen. Aber der 6.6.1944 ist nicht das Ende des Krieges. Der Krieg endete erst ein knappes Jahr später. Die Alliierten mussten noch ein Jahr durchhalten. Sie mussten ausharren, sie mussten weiterkämpfen. Genauso ist es mit unserem Kampf. Der Krieg ist gewonnen. Der Sieg wurde vor 2000 Jahren auf Golgatha am Kreuz errungen. Aber noch nicht jeder Kampf wurde gekämpft. Genauso wie es den Alliierten vor 80 Jahren unglaubliche Motivation gegeben haben muss, dass dieser Krieg schon gewonnen ist, genauso sollte uns der Sieg von Christus auch dazu motivieren, die einzelnen Kämpfe zu kämpfen, die noch vor uns liegen. Dieser Kampf ist hart. Ja, diese Kämpfe, die sind niemals einfach. Und wir werden auch nicht jeden Kampf gewinnen können. Wir werden nicht jeden Kampf ohne Sünde überstehen. Aber wir müssen den Kampf annehmen. Wir müssen kämpfen. Wir dürfen nicht einfach davonlaufen. Wir haben ein klares Ziel. Dieses Ziel in Vers 11 heißt, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ja, wir tragen Verantwortung. Verantwortung, den Kampf zu kämpfen, ihn nicht zu verharmlosen, sondern anzunehmen. Und dieser Aufruf zum Kampf ist das Zentrale, weil wir genau da oft einknicken, aufgeben. Wir sind wie so ein müder Sportler, der einen langen Ausdauerlauf gelaufen ist und jetzt auf die letzte Runde kommt. Und er ist schon müde und der Trainer steht an der Seitenlinie und ruft ihm zu, halte durch, noch eine Runde, du hast es gleich geschafft. Genauso wirkt es hier, oder? Gott steht an der Seitenlinie, Gott ruft uns zu, halte durch, du schaffst das. Ja, beiß nochmal die Zähne zusammen, gleich ist es vorbei. Aber das ist nicht das, was hier steht. Gott steht nicht an der Seitenlinie und ruft dir zu, halte durch. Nein, er ist deine Stärke. Er hält dich durch. Er ist es, der dafür sorgt, dass du die letzte Runde überstehst, dass du das Ziel unbeschadet erreichen wirst. Das Ausharren werden wir nicht erreichen, wenn wir nicht in der Kraft Gottes, in seiner Stärke kämpfen. Die Erkenntnis, die wir nach dem ersten Punkt hatten, die stimmt, wir sind zu schwach, aber in Gott, in seiner Kraft ist das Ausharren möglich. Ein Ausharren, das sich voll und ganz auf den Sieg unseres großen Gottes stützt. Ein Kämpfen, das sich voll und ganz auf die Kraft Gottes verlässt und aus ihr schöpft. Ein Leben, das nicht auf der eigenen Stärke aufbaut, sondern auf dem Kreuz von Jesus. Das bedeutet es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Stark zu sein im Herrn. Ja, das Evangelium ist nicht nur die Kraft, die dich errettet. Es ist auch das Evangelium, das dir Kraft gibt, dein Leben als Christ zu leben. In der Kraft des Evangeliums können wir ausharren und den Kampf kämpfen. Wie machen wir das? Vers 11 sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Aber was heißt das? Ja, stell dir einen jungen Mann vor, der vor seinem Computer sitzt und kurz davor ist, auf die falsche Webseite zu gehen. Stell dir eine Mutter vor, die versucht es, ihre Kinder in einem Wutanfall anzuschreien, weil sie schon wieder nicht gehorchen. Stell dir jemanden vor, der auf der Arbeit sitzt, seine Zeit vergeudet, weil er sich einfach nicht dazu überwinden kann, mit der Arbeit anzufangen. Ja, all das sind Situationen, die wir so oder so ähnlich kennen. In allen Situationen gilt es für uns, den Kampf anzunehmen, gegen die Sünde zu kämpfen. Wie machen wir das? Auch hier ist Jesus wieder das perfekte Beispiel. Wir haben eben Lukas 4 gelesen. Wie handelt Jesus dort? Der erste Schritt ist, dass wir uns von der Versuchung nicht überraschen lassen. Ja, Jesus weiß, auf die Versuchungen eine Antwort zu geben. Er erkennt die Versuchungen. Er lässt sich nicht täuschen und so kann er angemessen reagieren. Das bedeutet für dich, kenn deine Lieblingssünden. Ja, du musst wissen, in welchen Bereichen du Probleme hast. damit du in diesen Bereichen nicht überrascht wirst. Ja, oft verdrängen wir diese Lieblingssünden. Zum einen, weil sie uns beim Tun vielleicht ein gutes Gefühl geben. Zum anderen aber, weil es sehr schmerzhaft ist, zuzugeben, wo eigentlich unsere Größe
ist. Es ist wichtig, dass wir
diese Sünden kennen. Ja, wenn man weiß, in welchem Bereich man kämpfen muss, dann ist man bereit zu kämpfen, wenn der Feind am Horizont auftaucht. Wir müssen mit ihm rechnen. Und zum Zweiten müssen wir den Kampf annehmen, ihnen etwas entgegensetzen, so wie Jesus es tut. Er benutzt die Waffen, die uns gegeben sind. Er aktiviert die Waffenrüstung und benutzt das Wort Gottes, um den Teufel in die Schranken zu weisen. Er erwidert dem Teufel, es steht geschrieben. Nun stehen wir in unseren Anfechtungen nicht im direkten Gespräch mit dem Teufel. Aber wenn du merkst, dass du in einer bestimmten Situation immer wieder angefochten bist, dann meide diese Situation, wo es nur geht. Das geht nicht bei jeder Situation. Bei dem Beispiel von der Mutter oder bei der Arbeit ist das sehr schwierig. Aber wo es geht, da sollten wir diese Situation meiden. Und wenn es nicht geht, dann brauchen wir einen Schlachtplan. Dann müssen wir vorbereitet sein. Dann müssen wir uns vorher überlegen, wie wir reagieren, wenn wir auf Versuchungen stoßen. Dann fällt es uns viel einfacher, diese Versuchungen abzuwehren. Wenn wir einen Feind im Krieg einschätzen können, wenn wir eine grobe Ahnung haben, von welcher Seite er angreifen wird, ja, dann werden wir nicht überrascht, wie Varus von den Germanen. Ganz konkret bedeutet das zu fragen, was mache ich, wenn meine Kinder mich mal wieder auf die Palme bringen? Wie reagiere ich, wenn mich Faulheit überkommt und ich meine Zeit eigentlich lieber verschwenden würde, als zu arbeiten? Wie widerstehe ich der Versuchung, auf die falsche Webseite zu gehen? Welche Methoden gibt es, die Versuchungen zu überstehen, ihnen nicht zu verfallen und den Teufel zurückzuweisen? Na, vielleicht ist es ein kurzes Gebet, das du schon vorher formuliert hast und das du immer wieder in solchen Situationen betest. Herr, gib mir Kraft, der Versuchung zu entkommen. Schenk mir bitte Ruhe mit den Kindern. Schenk mir Fleiß für meine Arbeit. Ja, vielleicht lernst du auch einen Bibelvers auswendig, den du in so einer Situation laut oder leise aufsagst. In der Kraft des Evangeliums können wir diesen Kampf kämpfen und siegen. Ja, gestützt auf die Kraft Gottes alleine, gestützt auf den Tod und auf die Auferstehung von Jesus Christus. In dieser Kraft können wir den Kampf laufen, bis zum Ende, dort, wo die größte Belohnung auf uns wartet. Das Ziel ist nämlich die völlige Erlösung von der Sünde, von der Macht des Teufels. Ja, wie die Alliierten damals ein Ziel hatten, so haben auch wir ein Ziel. Deren Ziel war es, den Krieg nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu beenden. Unser Ziel ist es, den Weg des Glaubens bis zum Ende zu gehen und damit ungestörte Gemeinschaft mit Christus zu haben. Wir harren nicht um des Ausharrens willen. Wir harren aus, damit wir frei werden. Frei von der Macht des Teufels, die uns tagtäglich bedroht. Wir harren aus, um eines Tages Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bei ihm zu sein. Wenn der Sieg vom Kreuz endgültig zur Geltung kommt, wenn der Teufel nicht nur besiegt ist, sondern wenn er auch zerstört ist, wenn er unschädlich gemacht wurde, wenn wir nicht nur gerecht vor Gott stehen, sondern auch völlig geheiligt, wenn wir sündlos vor unserem himmlischen Vater stehen, dann ist der Krieg gewonnen, dann ist der Krieg auch beendet, dann ist der Lauf vollbracht. Dann hat unser Ausharren ein Ende, weil wir an dem Ziel angekommen sind, das vor uns gelegt wurde. Bis das aber erreicht ist, gilt es für uns, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, den Kampf anzunehmen. Es gilt für uns, dass wir den Kampf nicht ignorieren, dass wir uns nicht vor ihm drücken, sondern dass wir den Kampf in Gottes Kraft kämpfen. Amen.